Die Radio Wissen. Update.
Çünkü Nisan 24'ünde.
Denn am 24. April wurden meine Vorfahren umgebracht, getötet, während sie in der Türkei in Urfa ein friedliches Leben führten.
Urfa.
Wir sind heute hier, um an unsere Opfer zu gedenken, an die Menschen, die getötet wurden. Unser Schmerz ist wirklich sehr groß. Mehr will ich nicht sagen.
Verhaftet und deportiert, erschossen, verbrannt, verscharrt. Bis zu 1,5 Millionen Armenier wurden zwischen 1915 und 1917 in und um Konstantinopel getötet. Heute ist es 100 Jahre her, dass die ersten Massaker begannen, befohlen von den Mächtigen des Osmanischen Reichs. Zum Jahrestag wird um die Opfer getrauert, in der Türkei, in Armenien, in Russland. Aber es wird auch viel gestritten, vor allem darüber, wie dieser Massenmord genannt werden soll. Mittelpunkt der Debatten im Bundestag und bei den Gedenkfeiern stand das Wort Völkermord. Unser Top-Thema jetzt im Update. Ich bin Nicola Reik.
Update.
Das, was mitten im Ersten Weltkrieg im Osmanischen Reich stattgefunden hat, unter den Augen der Weltöffentlichkeit, war ein Völkermord. Er ist nicht der letzte im 20. Jahrhundert geblieben.
So deutlich hat das Bundestagspräsident Norbert Lammert gesagt, genauso deutlich wie vor ihm schon der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck. Die Türkei als Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs reagiert auf dieses Wort Völkermord wütend. Österreich hat das schon zu spüren bekommen, auch das österreichische Parlament hatte gesagt, die Gewalt gegen die Armenier war gezielt auf die Vernichtung eines Volkes ausgerichtet und damit Völkermord. Daraufhin hat die Regierung der Türkei ihren Botschafter aus Wien abgezogen. Aber auch unter den Armeniern, die heute trauern, finden längst nicht alle die Politikerreden gut.
Es ist nicht richtig, dass Politiker, die auf diesem Gebiet keine Studien betreiben, in dieser Sache Resolutionen verabschieden. Denn dieses Thema wird auf internationaler und zwischenstaatlicher Ebene politisch missbraucht. Die Frage muss in der Türkei gelöst werden, nicht woanders. Solange die Türkei den Genozid nicht eingesteht, können alle Parlamente der Welt Völkermordresolutionen verabschieden. Und es würde sich trotzdem nichts ändern.
Deutschland hat die Türkei und Armenien aufgerufen, aufeinander zuzugehen und die Vergangenheit zusammen aufzuarbeiten. Michael Roth, der als Stellvertreter von Außenminister Steinmeier zu den Gedenkfeiern in Armenien gereist ist, meint aber, dass wir auch hier im Land dafür etwas tun müssen.
Es geht auch darum, dass wir in Deutschland, das ist unsere eigentliche Verpflichtung, daran erinnern, welche jungen Menschen wissen eigentlich davon, was vor 100 Jahren geschehen ist. Und da wir nun in Deutschland viele Menschen mit türkischen Wurzeln haben, ist es auch die Verpflichtung in unseren Schulen, in unseren wissenschaftlichen Einrichtungen, darüber stärker aufzuklären.
Denn diese Vergangenheit der Armenier geht auch Deutschland etwas an. Das Deutsche Kaiserreich war seinerzeit enger Verbündeter des Osmanischen Reichs.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Am 100. Jahrestag der ersten Massaker an den Armeniern in der Türkei wird das Thema auch im Netz intensiv diskutiert. Joshua Friedländer schreibt auf tagesschau.de, man sollte daran erinnern, aber es nicht wieder zum Dauerthema ausschlachten. Keiner der Beschuldigten lebt heute mehr. Außerdem bringt das nur wieder Unruhe in die Beziehungen zur Türkei. User Soylent Grün sieht das anders. Erst wenn die Türkei ihre Schuld anerkennt, kann eine Versöhnung mit Armenien stattfinden. Die Türkei behindert sich nur selbst mit ihrem falschen Stolz. Petra Katharina Spinning kommentiert auf Facebook: Endlich ein Bundespräsident mit Eiern. Danke, Herr Gauck. Sehr gut gemacht. Ali Aslan kritisiert dagegen: Man ist immer schnell mit Beschuldigungen. Aber an der Lösung einer internationalen Historikerkommission, welche die Türkei vorgeschlagen hat, ist keiner interessiert.
Was sonst noch wichtig war?
Vor dem Landgericht Darmstadt geht es seit heute um den Tod der deutsch-türkischen Studentin Tuğçe Albayrak. Angeklagt ist ein 18-Jähriger, der Tuğçe letzten November so angegriffen haben soll, dass sie später starb. Viele Menschen hatten um die junge Frau getrauert. Sie soll kurz vor ihrem Tod zwei Mädchen vor dem Angeklagten und seinen Freunden beschützt haben. Zum Prozessauftakt war Tuğçes ganze Familie versammelt. Prozessreporter Stefan Willert.
Der 18-Jährige hat gleich zu Beginn des Prozesses gestanden. worden. Ich habe Tutscha eine Ohrfeige gegeben, so seine Erklärung zur Tatnacht. Es tut mir unendlich leid, was ich getan habe. Ich habe nie mit ihrem Tod gerechnet, sagte er wörtlich mit stockender Stimme unter Tränen. Danach saß er länger mit gesenktem Kopf neben seinen Verteidigern. Die Familie der getöteten Studentin reagierte zurückhaltend bis ablehnend auf dieses Geständnis. Die Großmutter von Tutscha, der hessische Landtagsabgeordnete Ismail Tipi, steht ihr bei und übersetzt.
Ich glaube an seine Tränen nicht. Das sind eigentlich nur Tränen, die nicht die Wahrheit wieder zurückgeben.
Also
ich würde ihn nicht entschuldigen und ich glaube auch nicht, dass der Herrgott ihn verzeiht. Wir werden ihn nicht verzeihen.
Ein Urteil im Prozess in Darmstadt könnte im Juni fallen. Viel Kritik gibt es an dem, was die EU gestern beim Flüchtlingssondergipfel beschlossen hat. Es soll wieder mehr Geld ausgegeben werden für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer mit der Mission Triton. Gleichzeitig sollen die Schlepperorganisationen stärker bekämpft werden. Das Flüchtlingshilfswerk der UNO hat die Europäer aber aufgefordert, endlich legale Wege für Flüchtlinge zu schaffen. Ähnlich sehen das die Hilfsorganisationen. Politisch machen sich vor allem die Grünen stark für legale Einreisemöglichkeiten. Aber auch die Europaliberalen sind nicht zufrieden mit dem Gipfelergebnis, sagt der FDPler und stellvertretende Präsident des Europäischen Parlaments Alexander Graf Lambsdorff.
Triton weitet sein Einsatzgebiet nicht über den bisherigen Bereich aus und damit ändert sich im Grunde an der Situation vor Ort überhaupt nichts. Wir dürfen eines nicht vergessen, Seenotrettung ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, das ist eine rechtliche Verpflichtung. Menschen in Seenot müssen gerettet werden. Zurzeit, und das macht der Beschluss gestern deutlich, tun das ganz oft Handelsschiffe, also Containerschiffe oder Schiffe, die Weizen transportieren oder Öl. Die müssen dann die Flüchtlinge rausschiffen, weil die Staats- und Regierungschefs das Einsatzgebiet von Triton wieder so eng begrenzt haben.
Gut möglich, dass die Fußball-WM 2022 doch nicht in Katar ausgetragen wird. Der Europarat hat gefordert, die Weltmeisterschaft neu zu vergeben. Denn inzwischen steht fest, dass Katar kräftig nachgeholfen hat, als die WM vergeben wurde. Einzelheiten von Ralf Siener.
Die Beweise für einen systematischen Stimmenkauf durch Katar seien eindeutig, sagte der sozialdemokratische Berichterstatter aus Großbritannien. Er legte dem Europarat Kopien von Kontoüberweisungen vor, aus denen hervorgeht, dass das Mindesthonorar für eine Zustimmung durch die nationalen FIFA-Vertreter $50.000 betrug. In der Entschließung wird Katar außerdem wegen der katastrophalen Arbeitsbedingungen für die ausländischen Bauarbeiter kritisiert, von denen einige seit 7 Monaten kein Gehalt mehr bekommen haben. Viele dieser Arbeiter schufteten 14 Stunden am Tag bei 50 Grad und lebten in Kabinen mit 20 Schlafstellen, heißt es im Bericht des Europarates. Der britische Berichterstatter wies FIFA-Präsident Josef Blatter aus der Schweiz eine eindeutige Mitschuld für das Tolerieren dieser Arbeitsverhältnisse und der Korruptionsvorwürfe zu.
Keine guten Voraussetzungen für Josef Blatter. Der 79-Jährige stellt sich Ende Mai zur Wiederwahl als FIFA-Präsident. Die Finanzminister der Euro-Länder haben sich heute getroffen und wieder über die griechische Finanzkrise gesprochen. Gebracht hat's nicht viel. Die Finanzminister sagen, damit das Land weiter Geld bekommt, muss es mehr tun. Die EU hatte Griechenland gut 7 Milliarden Euro zugesagt, allerdings nur, wenn es härtere Reformen gibt. Die Regierung in Athen will zum Beispiel nicht, dass Pensionen gekürzt werden. Das ist aber eine Forderung der Euro-Länder. Der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis gibt zu, dass eine Einigung schwierig ist. Er meint aber, sie sei die einzige Option für Griechenland.
Und sonst in der Welt?
In Bangladesch haben Überlebende, Aktivisten und Angehörige von Opfern an den Einsturz einer Textilfabrik heute vor 2 Jahren erinnert. Sie versammelten sich in der Hauptstadt Dhaka zu einem Protestmarsch. An der Einsturzstelle legten sie Blumen nieder. Bei dem Einsturz waren mehr als 1.100 Menschen ums Leben gekommen. Viele westliche Firmen hatten in der Fabrik Kleider nähen lassen. Sie versprachen nach dem Unglück, dass sie die Arbeitsbedingungen verbessern. Die weltweite Arbeitsschutzorganisation Industry All kritisiert aber, dass auch jetzt in Bangladesch keine einzige Textilfabrik wirklich sicher ist. Die versprochenen Sanierungen verzögern sich demnach erheblich. Und viele westliche Konzerne haben immer noch nicht, wie versprochen, in einen Entschädigungsfonds eingezahlt. Nach Angaben der Organisatoren fehlen $6 Millionen.
Der Sudan hat ein umstrittenes Vergewaltigungsgesetz geändert. Wie das sudanesische Justizministerium bestätigte, können Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden, jetzt nicht mehr wegen Ehebruchs verklagt werden. Bislang drohte ihnen Gefängnis oder sogar die Todesstrafe, zum Beispiel durch Steinigung. Die Entscheidung kommt ein Jahr nach einem Vergewaltigungsfall, der in der ganzen Welt Aufsehen erregt hat. Eine 18-Jährige war im Sudan von 7 Männern vergewaltigt worden und danach wegen Ehebruchs verklagt worden. Ihr drohte die Todesstrafe. Nach Protesten musste sie am Ende eine Geldstrafe zahlen von umgerechnet mehreren hundert Euro. Der UNO-Menschenrechtskommissar wirft der britischen Boulevardpresse vor, Fremdenhass zu schüren. Said Raad al-Hussein sagte, in den letzten 20 Jahren seien in britischen Boulevardzeitungen tausende ausländerfeindliche Artikel erschienen. Er forderte die Medien und Aufsichtsbehörden auf, dem Hass entgegenzutreten. Auslöser für seine Kritik war ein Artikel in der Zeitung The Sun von letzter Woche. Eine bekannte Kolumnistin hatte darin Migranten als Kakerlaken bezeichnet. Katie Hopkins schrieb, dass sie die Bootsunglücke im Mittelmeer kalt ließen. Statt Flüchtlinge zu retten, würde sie dort Kanonenboote einsetzen. In Großbritannien gibt es inzwischen eine Petition, in der The Sun aufgefordert wird, die Kolumnistin zu feuern. Mehr als 280.000 Menschen haben den Aufruf bisher unterzeichnet.
Wissensnachrichten.
Dass Wissenschaftler an Genen forschen, um Krankheiten zu bekämpfen oder von vornherein zu vermeiden, das ist nichts Neues. Aber menschliche Embryonen waren bisher tabu. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten ist jetzt bei mir. Genau das haben chinesische Wissenschaftler jetzt aber gemacht. Sie haben menschliches Erbgut in Embryonen verändert. Zum ersten Mal überhaupt. Wie denn das?
Das beschreiben die Wissenschaftler in dem Fachmagazin Protein and Cell. Und zwar haben sie dafür ein Verfahren namens CRISPR-Cas9 angewendet. Damit kann man Gene, die vielleicht Krankheiten auslösen können, gezielt reparieren. Diese Methode gilt als einfach anzuwenden, ist aber bisher ausschließlich an erwachsenen menschlichen Zellen und tierischen Zellen ausprobiert worden. Eben auch wegen ethischer Bedenken und der Angst vor Nebenwirkungen.
Und den Chinesen war das egal?
Naja, sie haben das Verfahren zumindest an menschlichen Embryos ausprobiert, die als nicht lebensfähig galten. 86 solche Embryos haben die Wissenschaftler von einer Fruchtbarkeitsklinik bekommen. Und bei denen haben sie dann versucht, mit der CRISPR-Cas9-Methode ein Gen zu reparieren, das eine schwere Blutkrankheit auslösen kann.
Hat das denn funktioniert?
Leider nur bei 28 von den 86 Embryos und deswegen haben die Wissenschaftler das Experiment dann auch abgebrochen. Sie sagen, dass man schon nahe an einer Erfolgsquote von 100% sein sollte, wenn man solche Experimente mit lebensfähigen menschlichen Embryos machen will. Viele Wissenschaftler halten solche Versuche an menschlichen Embryos für unverantwortlich. Die renommierten Fachzeitschriften Science und Nature haben sich sogar geweigert, das Paper zu veröffentlichen.
Wer dick ist, der hört ja ganz oft den Tipp, Mensch, mach doch einfach ein bisschen mehr Sport. Klingt auch logisch, stimmt aber gar nicht unbedingt. Das schreiben zumindest Wissenschaftler der Fachzeitschrift British Journal of Sports Medicine. Kerstin, was meinen denn die Wissenschaftler damit ganz genau? Sport zum Abnehmen bringt nichts?
Im Grunde schon, ja. Sie sagen, Abnehmen hängt fast gar nicht mit Bewegung zusammen, sondern hauptsächlich mit der Ernährung.
Na prima, dann kann ich mir den Sport komplett sparen.
Wenn es dir nur darum geht, abzunehmen, ja. Die Forscher schreiben in dem Leitartikel aber auch, dass verschiedene Studien immer wieder gezeigt haben, dass regelmäßiger Sport chronische Krankheiten verhindern und deren Symptome lindern kann. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Demenz und auch einige Krebsarten. Aber zum Abnehmen bringt Sport nichts.
Um den Sport brauche ich mich also nicht mehr zu kümmern, um meine Ernährung wahrscheinlich umso mehr.
Genau, also kurz gesagt, Kalorien aus Fett sind am besten, Kalorien aus Zucker und Kohlenhydraten sind gefährlich. Die Wissenschaftler schreiben, dass Kalorien aus Zucker dafür sorgen, dass Fett eingelagert wird und dass man weiter Hunger hat. Kalorien aus Fett dagegen machen offenbar satt und sind wohl auch für Sportler am besten. Viel besser sogar als Kohlenhydrate, denn die können zu einer Insulinresistenz und damit zu Typ-2-Diabetes führen. Und deswegen empfehlen sie Sportlern, eher fettreich zu essen als viele Kohlenhydrate.
Kerstin, du hast noch eine gute Nachricht mitgebracht, eine gute Nachricht im Kampf gegen Malaria.
Genau, der Impfstoff RTSS könnte noch in diesem Jahr zugelassen werden. Daran arbeiten Wissenschaftler und das Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline schon seit 30 Jahren. Im Fachmagazin The Lancet haben die Forscher jetzt ihre Ergebnisse aus Phase 3 der klinischen Tests veröffentlicht. Dafür wurde die Impfung an gut 15.000 Kindern in 7 afrikanischen Ländern getestet. Bei denen lag der Impfschutz zwar nur bei um die 30%, aber die genauere Auswertung der Daten hat gezeigt, das Risiko, sich mit Malaria zu infizieren, war bei geimpften Kindern trotzdem noch 4 Jahre lang geringer als bei ungeimpften Kindern. Und weil es bisher noch gar keinen Impfschutz gegen Malaria gibt, interpretieren die Forscher ihre Ergebnisse als Erfolg. Sie haben jetzt die Zulassung für RTSS bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragt.
Neues aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank dafür an Kerstin Ruskowski.
Wetter.
Ein sonniger Tag geht zu Ende mit Höchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad. Von Westen her zieht sich's jetzt zu und so bleibt's dann auch das ganze Wochenende meist bewölkt. In einigen Gegenden kann es auch regnen und kühler wird's auch, nur noch 15 bis 20 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.